Willkommen zu einer neuen Folge Alles wird Strom. Der Energiesektor, der steckt inmitten einer industriellen Revolution. Ja, so wie die Dampfmaschine die Pferdekraft verdrängt hat, das Auto die Kutsche oder das Smartphone das klassische Mobiltelefon, stellen heute erneuerbare Energien, Batteriespeicher und Elektroautos weltweit die Märkte auf den Kopf. Aber warum findet dieser Umbruch statt und wird er erfolgreich sein? Das ist direkt schon mal ein Intro-Zitat des neuen Buches von Tim Meyer, unser heutiger Gast. Das ist gerade erschienen und heißt Strom, passend zum Podcast Alles wird Strom. Er ist also wirklich der perfekte Gast. Und vor allem wollen wir darüber reden, ja, wie denn der Blick auf die Zukunft unserer Energieversorgung geschärft wird. Das wollen wir heute machen, denn Strom ist mehr als nur Elektrizität. Er ist das Symbol für den Wandel. Und Tim, du bist seit über 25 Jahren in den erneuerbaren Energien und Energiewirtschaft und hast umfangreiche Technologie- und Managementerfahrung. Also schön, dass du heute mit dabei bist.
Danke für die Einladung.
Und Felix ist natürlich mein absolut liebster Lieblings-Podcast-Partner und Co-Host oder Haupthost, und ich bin der Co-Host, könnt ihr euch aussuchen, ist völlig egal, wir machen das zusammen mit voller Leidenschaft. Felix, schön, dass du da bist.
Ja, moin, ich freue mich auch, dass Tim hier ist, weil er nämlich ja nicht nur ein Buch geschrieben hat, sondern er hat Elektrotechnik studiert und er hat auch promoviert am Fraunhofer-Institut und für Photovoltaiksysteme beziehungsweise für Energiesysteme. Und er ist tatsächlich vom Fach, hat aber auch den ganzen ökonomischen Hintergrund, war lange Geschäftsführer in der Energiebranche von einem großen Stromanbieter. Und das ist wirklich hochgradig spannend. Deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist, der liebe Tim, weil wir kennen uns jetzt schon länger. Du bist bei LinkedIn sehr aktiv. Und ja, warum fühlt sich die deutsche Energiepolitik oft wie ein Faxgerät im Smartphone-Zeitalter an? Das wäre mal so meine erste Einstiegsfrage an dich, weil das ist das, wo wir, glaube ich, alle so ein bisschen drüber diskutieren. Wir wissen seit 20, 25 Jahren, was eigentlich auf uns zukommt. China macht es vor, da werden wir auch noch drüber sprechen. Kohleverstromung in China ging runter. Was ist die Atomkraft? Wie sieht es da weltweit aus? Da hast du ganz, ganz viele Daten, Zahlen, Fakten immer schön zusammen aufbereitet. Also ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Ja, also danke herzlich für die tolle Anmoderation. Jetzt werde ich langsam rot. Aber ich freue mich tierisch aufs Gespräch und gehen wir mal schön Schritt für Schritt durchs Thema durch. Ne?
Ich war ja total überrascht, Tim, als ich gesehen habe, dass du ja die absolute Nummer eins ist beim Thema Umweltverschmutzung.
Ja, das ist total irre. Tatsächlich auf Amazon das Buch. Ich bin Nummer zwei bei Energiepolitik. Das finde ich eigentlich viel relevanter.
Das ist besser, ne?
Keine Ahnung, wer da Umweltverschmutzung.
Nummer eins bei Umweltverschmutzung.
Genau, wer da die Umweltverschmutzung als Kategorie reingeschrieben hat, keine Ahnung. Da lerne ich noch dazu irgendwie.
Okay, das neue Buch Strom kommt also wohl gut an und da fasst du natürlich vieles von dem zusammen, was wir hier natürlich auch nochmal miteinander besprechen. Kurz mal als kleine Info, das machen wir übrigens alles freiwillig und frei ausgesucht, also da ist nichts irgendwo bezahlt oder sonst irgendwas, dass das mal klar ist an der Stelle. Wir suchen uns redaktionell immer alles frei aus und wir haben den Tim eingeladen und nicht andersrum, wollte ich an der Stelle einfach nochmal sagen, weil es ist ja wichtig für euch, müsst ihr ja wissen, ne, wie ihr hier dran seid.
Ja, vielleicht fangen wir einfach mal an mit der ersten Frage und auch für die Leute, die es interessiert, Tim ist bei LinkedIn extrem erfolgreich und teilt da ganz viele von seinen Grafiken und Inputen und auch viele Sachen aus seinem Buch erscheinen dort immer wieder, super interessant, kann man gerne teilen und liken, weil es hochgradig spannend ist, was da gerade passiert. Warum ist die Energiepolitik in Deutschland so, ja, ich sag mal, träge und was kommt da auf uns zu in der Zukunft, lieber Tim? Vielleicht kannst du uns da mal einmal kurz abholen, warum du dieses Buch geschrieben hast und beziehungsweise was so das Hauptthema für dich ist.
Ja, da sind wir eigentlich schon ziemlich eher in der Gesellschaftspolitik als in all diesen technischen und ökonomischen Fragen, die da auch in dem Buch beschrieben werden. Warum ist das denn so, dass wir da in Deutschland eine besonders merkwürdige Diskussion führen? Ich glaube, einerseits liegt das schon daran, dass wir in Deutschland ziemlich gut im Sachenverbrennen sind. Damit sind wir groß geworden. Das ganze Wirtschaftswunder war so geprägt. Wir haben coole Verbrennungsmotoren, wir haben gute Kraftwerkstechnik und sind alle sehr gewohnt, damit irgendwie Wohlstand und Wachstum zu treiben. Und das ist bei jeder Revolution so. Wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ich habe da was Besseres, dann kommen Beharrungskräfte. Und je näher man am Endgame ist, also je klarer ist, dass das Alte verliert, desto brutaler werden die mit ihrer Desinformation. Und das erleben wir in Deutschland ziemlich heftig. Ich meine, wir waren alle dabei im letzten Jahr, die Kampagne rund ums Gebäudeenergiegesetz. völlig überzogen, völlige Desinformation drin, dass wir irgendwie mit Wasserstoff heizen und so ein Bullshit. Wird ja alles nicht passieren, kommen wir nachher noch zu. Aber es gibt Gründe dafür, dass das so passiert, weil es eben Leute gibt, die verlieren. Und das ist total spannend, wenn man sich das anschaut, habe ich ja im Buch auch so ein bisschen gemacht. Wie war das denn früher so, ne? Also welche anderen Verlierer gab es und wie haben die reagiert? So eines meiner Lieblingsbeispiele ist das von der Zeit, als die Kutsche verdrängt wurde vom Automobil. Da gibt es tatsächlich Werbeplakate. Ich weiß nicht, ob die Stellmacher oder die Kutscher die gedruckt haben. Ich kann es euch nicht sagen. Da gibt es Werbeplakate. Das soll drauf zu sehen, wie jetzt ein feiner Herr mit Zylinder, mit seinem tollen Auto, im Graben hängt, völlig beschlammt, unglücklich, seine edle Dame auch, beschlammt und unglücklich, ganz traurig. Und oben über die Brücke mit erhobenem Haupt reitet also jetzt jemand auf seine Kutsche vorbei und sagt: Siehe da, das Auto ist nicht zuverlässig. Das war Werbung, die wurde damals gemacht, um zu zeigen, Auto ist ja doof. Und ist auch klar, weil die wollten auch ihren Job nicht verlieren. Und das gibt's, egal was du machst. Ne? Und das gibt's gar nicht nur bei Mobilität, jetzt E-Fuels, so ein Kram oder so. Das gab's auch im Kochen, als die Elektroherde aufkamen, dann hieß es, das Essen schmeckt elektrisch. Elektrisch kochen ist schlecht. So. Ne? Mittlerweile ist 80% Marktanteil Induktionsherd. Und das ist total irre, sich damit zu beschäftigen. Es gibt aber auch so ein bisschen die Zuversicht, dass es halt am Ende einfach eine Revolution ist. Und klar sind da jetzt Leute, die glauben nicht dran, aber kommt halt trotzdem. Und das hat mir Hoffnung gemacht, macht hoffentlich auch mit dem Buch insgesamt Hoffnung, sagen, ey, wir haben ziemlich viel auch noch dem Klimawandel entgegenzusetzen. Und vor allem, da ist eine Industrie, die schiebt das mal so richtig. Da können wir uns in Deutschland auf den Kopf stellen, dann kann sich auch Herr Trump auf den Kopf stellen mit seinem Drill Baby Drill. Wenn wir das geschickt machen und diese Marktkräfte, die da sind, die Industrien, die da sind, einfach eher noch weiter entfesseln, dann sieht das alles viel besser aus, als man so glauben mag.
Da muss man ja wirklich sagen, also es ist schon einige Episoden her, da haben wir mit Holger Laudelei gesprochen und da hat er dann ganz eindringlich Felix und mir das Buch Männer, die die Welt verbrennen von Christian Stöcker empfohlen. Seitdem lese ich das, ich bin noch nicht ganz durch, aber hu, das ist auch nicht immer alles so, also man muss auch ein bisschen beisammen sein, sage ich mal, um sich das alles anzuhören. In einem volatilen Zustand würde ich mir das nicht anhören, da wird man vielleicht noch depressiv. Aber es ist schon krass, vor allem wie er aufbereitet, was du gerade gesagt hast, wahrscheinlich die größte andauernde, über Jahrzehnte andauernde Desinformationskampagne der Weltgeschichte, der Menschheitsgeschichte. Und das ist also wirklich, also beeindruckend auf ganz, finde ich, ekelhafte Art und Weise, wie da Desinformation betrieben wird. Was hat der eine gesagt? Zweifel ist mein Geschäft, ja. Und dahinter stecken dann so Koch Industries und so Leute. Also ich will jetzt nicht zu tief gehen, aber lest euch das Buch oder hört euch das Hörbuch
Absolut,
an.
das
Ergänzend
ist.
zum Buch Strom natürlich von Tim.
Die sind schön, nee, die sind schön
Es ist
komplementär
erschreckend,
und
ja. Und erklärt viel von dem, wieso wir heute nicht da sind. Ja, weil, genau, oft wird ja so nüchtern basiert. Ja, das ist ja alles aus technologischen Gründen. Das wird, nee. Aus technologischen Gründen wären wir schon längst viel weiter.
Ja, genau. Und das ist, finde ich ganz schön. Also ich habe das Buch ja natürlich gelesen. Ich kenne den Christian ja auch ein bisschen. Und ich finde, die ergänzen sich ganz gut, weil das Männer, die die Welt verbrennen, ist so die Analyse, warum sind wir nicht längst viel weiter? Das hat nämlich gar nicht so viel mit irgendwie den Herausforderungen der Technik zu tun, das erneuerbar hinzukriegen, sondern mit ganz anderem. Und gleichzeitig dann eben das Gegenstück dazu. Jetzt haben sie aber echt verloren. Ne? Das ist jetzt so ein Endkampf, den die führen. Aber eine Chance haben sie eigentlich nicht mehr. Und das ist eben, was ich versuche zu erklären und damit auch das Thema so ein bisschen aus der Politik rauszuholen. Das hat mich
Ja.
unfassbar genervt, jetzt gerade im Wahlkampf, dem letzten, dass in Deutschland das so ein Deutungskampf ist. Wollen wir jetzt hier so grünes Projekt machen und Klima retten oder wollen wir die Wirtschaft retten? Totaler Quatsch, weil die Wirtschaft geht den Bach runter, wenn wir nicht in die neue Technologie reingehen. Ne? Da ist ja auch das Beispiel Automobilindustrie so das Schönste. Die sind ja nicht deshalb so in der Krise, weil irgendwer in Deutschland meinte, E-Autos wären gut, sondern weil China das in 5-Jahresplänen runtergeschrieben hat, wie sie das angehen. Das machen sie seit 20 Jahren. Hochstrategische Industriepolitik. Und naja, jetzt sind sie halt da, wo sie hinwollten. Überrollen die Welt mit Elektroautos, mit Batterietechnik, mit Photovoltaik, unfassbar billig. Und die deutsche Automobilindustrie hat den Markt verloren. Deshalb ist sie in der Krise. Und daran sieht man, dass diese alte Gegensatz, der künstlich aufgebaut wurde zwischen Ökonomie und Ökologie, den hat es nie gegeben. Und jetzt fällt er uns aber mal so richtig auf die Füße.
Also
Und
du hast auch
da geht es nur noch Vorwärtsgang.
du hast bei LinkedIn auch mal einen, also viele haben auch in Deutschland, glaube ich, ein völlig falsches Bild von China. Das hast du auch in deinem Buch so ein bisschen angerissen. Du hast auch bei LinkedIn letztens eine Grafik gezeigt, wo du gesagt hast, Leute, die Kohleverstromung in China ist um fast 5% gesunken, obwohl der Strombedarf um 1% gestiegen ist. Die Menschen haben die Vorstellung, China ist alles dreckig, die Umwelt ist schlecht und jetzt kommt raus, naja, Kohleverstromung ist runtergegangen, aber auch anscheinend wird Öl jetzt bald weniger importiert, weil alles auf Elektro umgestellt ist. Die Leute tun so, als wenn China alles dreckig ist. In Wirklichkeit ist da gerade auch eine riesige Revolution im Gange, wo du immer so mit dem Finger in die Wunde zeigst, ey Leute, das müssen wir eigentlich auch machen. Ansonsten verlieren wir komplett ökonomisch, aber auch wohlstandstechnisch den Anschluss. Ist das richtig?
Total. Und ich glaube, weswegen das hier bei uns so falsch interpretiert wird, da gibt es zwei Gründe. Der eine ist, hatten wir schon, auch weil es politisch vielleicht ganz gut ins Zeug passt, wenn man sagt, die Chinesen machen aber doofe Sachen. Das zweite war ein ganz menschlicher Punkt. Viele, also unsere Gehirne neigen dazu, Dinge aus dem Hier und Jetzt fortzuschreiben, ne, und Veränderungen gar nicht wirklich denken zu können. Und es ist ja richtig, dass die Kohleverstromung in China brutal zugenommen hat in den letzten 10, 20 Jahren. Ist ja richtig. Und warum ist das so? Weil die einen so gigantischen Energiehunger hatten, der ging so schnell nicht anders zu stillen. So. Jetzt sind wir aber ein bisschen weiter. Und jetzt ist die Industrie so riesig mit Photovoltaik, mit Wind, mit Batterien und so billig, dass die die Aufgabe übernehmen, zusätzliches Wachstum an Energieverbrauch überhaupt beliefern zu können. Und gleichzeitig verdrängen sie jetzt eben die Kohle. Das haben die Chinesen auch gemerkt. Die haben im letzten Frühjahr ihre Ausbaupläne komplett zusammengestrichen für neue Kraftwerke, weil die aus dem Geld laufen, wie man sagt in der Energiewirtschaft. Die rechnen sich einfach nicht mehr.
Krass.
Und wenn wir jetzt aber aufs Hier und Jetzt in den letzten Jahren gucken und sagen, ja, siehst du ja, ist alles doof in China und nicht die Entwicklung sehen, also das mal fortschreiben und zwar exponentiell fortschreiben, dann ziehen wir fürchterlich falsche Schlüsse daraus. Und genau das passiert. Das ist ein bisschen eben auch menschlich. Und das Fiese ist nur, das kennt jeder irgendwie aus dem Sport, wenn man Sport gemacht hat, wenn ich halt langsam unterwegs bin, da kommt von hinten einer mit ziemlich viel Tempo angerannt, dann ist der schnell an mir vorbei und ganz weit weg. Ich muss selber beschleunigen irgendwann, sonst hole ich den nie mehr ein. Und das passiert gerade. Und wir sind vielleicht jetzt in dem Augenblick, wo die CO2-Emissionen in China noch höher sind, aber halt nicht mehr lang. Und dann sind wir abgehängt.
Und also das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, so zwischen den Zeilen gelesen, das heißt, China hat unglaubliche Ausbaupläne gehabt mit Atom, aber auch mit Kohle. Es ging durch die Presse, ja, jede Woche werden da zwei Kohlekraftwerke genehmigt und so. Und das ist auch das, was in den Köpfen der Menschen drin ist. Jede Woche gehen da zwei Kohlekraftwerke ans Netz gefühlt. Und jetzt sagst du mir hier, du Felix, das einen Plan gab es mal, aber die Erneuerbaren sind so schnell, so billig geworden, dass es gerade kippt, dass sogar Projekte, die in China, normalerweise sind die Chinesen bekannt, die ziehen es durch, dass selbst die sagen, oh, Photovoltaik und Wind ist so billig und auch die Batterietechnologie und das, was wir noch dafür brauchen, um eine Energiewende hinzukriegen, dass das jetzt kippt, dass diese ganzen Projekte, die da in der Pipeline sind, vielleicht zum großen Teil oder zum Teil gar nicht mehr umgesetzt werden.
Absolut. Die Genehmigungen für neue Kohlekraftwerke wurden komplett zusammengestrichen. Allein im letzten Frühjahr wurden 80% der Pipeline weggestrichen. Wir brauchen wir nicht mehr, ist zu teuer, weg. Und
Krass.
dieses Jahr, das ist jetzt, zeigen die ersten Zahlen, wahrscheinlich hat dieses Jahr China Peak CO2 überschritten. Das heißt, die Emissionen sinken und zwar nicht wegen Wirtschaftskrise, sondern strukturell. Und eine Sache ist mir auch noch immer ganz wichtig in der Diskussion mit, ja, aber China, ne? Weswegen sind denn die Emissionen in China so stark gewachsen? Naja, vor allem, weil das unsere Werkbank ist. Ne? Den ganzen Schrott, den wir per
Weil
Container
wir
hier
den
rüber
ganzen
kriegen und
Scheiß
auch die
kaufen.
guten Sachen, das sind unsere Emissionen, die da drüben gewachsen sind. Das sind ja nicht deren, das sind ja
Genau.
unsere zum ganz großen
Ja.
Teil. So. Und selbst die sinken jetzt. Und man sieht das an ganz vielen Indikatoren. Entscheidend ist Elektrifizierung, wisst ihr beiden, ne? Macht ihr einen Podcast zu, alles wird Strom. Und das ist beeindruckend, da habe ich auch eine Grafik im Buch, wie systematisch und schnell China seine Elektrifizierungsquote hochgetrieben hat. Ne, noch vor 10, 20 Jahren war die Elektrifizierung sehr klein. Also damit meint man, welcher Anteil des gesamten Energieverbrauchs erfolgt über Strom als Medium und welcher über ich verbrenne Sachen. So. Der war sehr klein. Und der ist mittlerweile weltweit führend. Die haben alles überholt, Europa, USA und so weiter, weil die das mit System machen, weil die wissen, einerseits wird effizienter, Verbrennen ist horrend ineffizient, da kommen wir gerne gleich auch nochmal zu, wie irrsinnig das ist und wie normal für uns. Also ich werde viel effizienter, ich brauche weniger Energie und ich kann sie halt billig mit Erneuerbaren bereitstellen. Und das machen die halt jetzt einfach. Das heißt, die sind viel elektrischer heute schon als andere Ökonomien es sind und die gehen den Weg einfach weiter. Und vielleicht kurz zum Thema Atom. Ja, die bauen noch Kraftwerke, sind im Moment das Land, das am meisten baut in der Welt. Und dadurch schaffen die es auch, den Anteil Kernenergie im Strommix leicht zu steigern. Der ist, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, um die 4%, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegangen. Im selben Zeitraum, in den letzten 5 Jahren, ist aber der Anteil der Erneuerbaren, nur Wind und Sonne, von 8 auf 18% hochgeschossen. So, jetzt bin ich wie bei meinem Beispiel eben vom Sport, ne? Wenn die Atomis da jetzt daher schleichen, das hilft denen aber auch nicht, weil die anderen halt im Sprint sind. Und Planungen für die Zukunft gibt es in China auch nicht mehr so viele. Was jetzt online geht als Netz, sind ja Planungen, die sind 5 bis 10 Jahre alt. Wir gehen jetzt dann langsam ans Netz. Aber wenn ich gucke, was planen die für 20, 30 folgende, ist im Moment da recht wenig zu sehen. Das heißt, auch da wäre ich erstmal ziemlich überzeugt, dass die Ökonomie gewinnt. Und mag ja sein, dass sie eine tolle neue Atomtechnik auch hinkriegen. Da freue ich mich für die. Im Buch beschreibe ich recht viel, warum man daran Zweifel haben darf, dass solche Großtechnik überhaupt ausreichend skaliert. Also die Kosten senken kann durch Volumenwachstum. Das sind Dinge, die in allen Industrien beobachtet werden, haben mit Massenfertigung zu tun, versus Großprojektebau. Und das ist dann eine ziemlich einfache Mathe aus meiner Sicht, sich zu überlegen, wenn das eine sehr schnell billiger wird und strukturell wegen der Industrielogiken darin und das andere langsam. Ich tippe mal, dass das eigentlich ein gemachtes Rennen ist.
Okay, und jetzt sagst du ja, das finde ich ja ganz interessant, weil wir sitzen hier ja öfters und schütteln den Kopf und denken, ah, wieso passieren Dinge wieder so? Wieso erzählen sie jetzt wieder was anderes? Wieso wird hier irgendwie wieder was aufgehalten und gestoppt bei der Energiewende und alles? Du hast so was Schönes gesagt am Anfang, das mir sehr viel Mut gemacht hat, weil ich da manchmal nicht ganz so positiv bin. Du hast gesagt, irgendwie, das ist sowieso alles unaufhaltsam und das wird jetzt sowieso alles kommen. Das klingt jetzt wahrscheinlich für viele eher so, oh Gott, das ist die böse Bedrohung, ja, die grüne Ökodiktatur rollt über uns nieder. Weil ich meine, wir sehen ja zum einen, natürlich gibt es Fortschritte bei den erneuerbaren Energien, wir sehen aber zum anderen, da wird aus irgendwelchen unsinnigen Gründen irgendwie eine Wärmepumpe für den Teufel erklärt, was natürlich völliger Unsinn ist und auch gefährlich, sowas zu erzählen, so eine wichtige Technologie so schlecht zu machen. Ich sehe schon, dass da sehr viel aufgehalten wird und sehr viel verhindert wird. Wie kommst du da drauf, dass das jetzt alles seinen Weg so geht? Weil das klingt für mich toll, aber wie kommst du zu dem Schluss?
Ja, also richtig, man kann durch schlechte öffentliche Debatten und durch schlechte Politik es bremsen. Du kannst es aber nicht aufhalten. So, du kannst es bremsen. Und das wäre wirklich schädlich. Im Buch erkläre ich, dass es gar nicht nur fürs Klima schädlich wäre, sondern in allererster Linie für unsere Wirtschaft. Und das ist der Punkt, den ich machen möchte, dass es halt gar nicht so politisch ist. Insofern ist vieles an dem wirklich sehr, sehr deutsch, wenn man sich weltweit umguckt, was in anderen Ländern passiert. Ganz viele von diesen Vorbehalten oder die Massivität, in der die dann auch wirklich in Politik fließen, ist total deutsch. Ich habe ein paar Länderbeispiele drin, wie das in Dänemark gelaufen ist. England hat das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet. England war die Wiege der Kohleverstromung. Hat Sir Alva Edison Hoechst selbst in Betrieb genommen, das Ding. Und die haben es im letzten Herbst das letzte abgeschaltet. Also gibt es tausend Beispiele. Das Wichtige ist, glaube ich, zu verstehen, das versuche ich halt in dem Buch zu erklären, warum das passiert. Damit man nicht nur denkt, jetzt ist da wieder so ein erneuerbaren Freak, der sagt, ja super, wir retten die Welt, und wird schon. Nee, wir müssen viel dafür tun. Das ist überhaupt kein einfacher Weg, ne? Netzintegration, Marktintegration, Digitalisierung, da haben wir Regulierung, da haben wir echt viel zu tun. Aber es ist eben eine industrielle Logik, eine Industrierevolution. Und du hättest eben auch nicht das Internet mit noch besseren Faxen aufgehalten. Hättest du einfach nicht gemacht. Und es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat von Henry Ford, das es auch wunderbar, finde ich, plastisch macht. Der sagt, naja, hätte ich damals die Leute gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. So. Und so denken wir halt einfach, ne? Wir kennen irgendwie Atomen, wir kennen Kohle und und glauben einfach nicht, dass das Neue besser ist. Und da werden auch gezielt Zweifel gesät über Dunkelflauten und Flatterstrom, solche Kampfbegriffe, die natürlich beschreiben, da sind Riesenherausforderungen vor uns, aber die Lösung haben wir ja auch schon. Wir müssen es halt nur machen. So, insofern das als
Du.
Aufbruchsprojekt zu sehen, hilft der Wirtschaft und dem Klima. Und es ist eher so, wenn wir es nicht tun, landen wir im Industriemuseum. Das ist so meine Befürchtung.
Ja gut, aber das klingt ja nicht danach, dass es auf jeden Fall kommt, sondern dass, wenn wir es nicht tun, dann sind wir abgehängt. Also es
Genau,
ist
wir
jetzt kein
können uns ins
Selbstläufer.
Industriemuseum schießen, aber weltweit halten wir das nicht auf. So, wir können wirklich nur noch die Entscheidung treffen, wollen wir Gewinner der Revolution sein oder Verlierer. Das können wir als Deutschland machen. Aber die Revolution passiert trotzdem. So, das können wir eben nicht ändern. Dann wäre es ja dumm zu sagen, wir stellen uns dagegen, tun so, als gäbe es sowas wie Wasserstoffheizung zukünftig oder würden wir nicht alle elektrisch fahren, und halten damit irgendwas auf und schießen unsere Industrie ins Abseits. Ich würde es anders machen. Ich würde sagen, Automobilindustrie ist ja so urdeutsch und so ein Thema, wo auch alle, glaube ich, das gut verstehen können, was da passiert. Warum ist die deutsche Automobilindustrie so stark geworden? Wir waren da ein Vorreiterland. Ne? Wir hatten die Firmen, die es erfunden haben, die es hochgefahren haben. Und wir hatten einen echt starken Heimatmarkt. Über den haben wir Absatz geschaffen, Dienstwagenprivileg. Deshalb haben wir so unheimlich viele Luxuskarossen, weil das gefördert wurde. So. Und sind damit weltweit Marktführer für Premiummodelle geworden, wie es so schön heißt. Wenn wir diese Logik mal nehmen, dann sollten wir aber dringend jetzt anfangen, eine tolle Ladeinfrastruktur auszubauen. Die ist viel besser als ihr Ruf, aber viel mehr dazu machen, das richtig zu pushen und den deutschen Heimatmarkt für Top-Fahrzeuge mit digitaler Integration und Auto, schlag mich irgendwie, Pilot, Smart irgendwie zu bauen, um damit die Welt wieder zu erobern als Technologieführer. Das müssen wir machen. Dagegen halten. Also das ist eben im Buch beschrieben, die Mechaniken, die da wirken, ne, die Industrielogiken, die sind das, die das machen. Das ist nicht Politik und dagegen kommst du einfach nicht an.
Also entweder reiten wir die Welle und profitieren davon,
Genau.
oder wir schwimmen hinterher und versuchen irgendwie uns über Wasser zu
Exakt
halten. So ein
das.
bisschen. So.
Und da gibt es ja dieses ikonische Interview oder Gespräch mit dem Matthias Müller. Das war damals der CEO von VW. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. 2017 war das. Ganz, ganz tolle Szene. Da saß er also in einem Ausmaß von Überheblichkeit, das kann man gar nicht beschreiben, muss man
Wir
eigentlich
müssen
sehen.
mal die Kirche im Dorf lassen.
Ja, genau.
Bei
Und hat dann
Tesla
abgezogen, dass Tesla und
verbrennen
Elektromobil
sie
und
jeden Monat Millionen. Wir machen Milliarden. Ja, das weiß ich auch
das ist
noch,
schön,
ne?
das hast du
Damals.
auswendig drauf. Wunderbar, genau.
Ja.
Und das ist jetzt mal schlappe acht
Leider.
Jahre her, ne? Das ist schlappe acht Jahre her. Und auch diese Beispiele, ey, da gibt es unfassbar viele, da habe ich auch ein paar im Buch drin. Irgendwie hier der. Wer war das noch? Der Chef von Microsoft damals, der Steve Ballmer, der also sagte, dieses Smartphone-Dings, was der Apple gemacht hat, das wird sich ja nie durchsetzen. Das ist ja überhaupt nichts
Viel
für
zu
Geschäftskunden,
teuer.
ne? Viel zu
Niemand
teuer und
kauft so ein
so.
teures Smartphone.
Jetzt hat jeder
Ja.
zwei davon in der Tasche und Microsoft hat kein Betriebssystem im Markt für Smartphones. Das ist der Marktführer für Betriebssysteme weltweit und der hat keins für Smartphones. Die haben es einfach richtig vergeigt. Und das ist eben dieses
Aber ist das
alte.
dann, also, weil ich frage mich immer so, ist das jetzt wirklich, dass wir sozusagen den Anschluss gerade verloren haben? Ist das wirklich eine Arroganz, ein Versäumnis sozusagen zu denken, man ist selber der Größte und man hat die dicksten, ne, und so weiter und die anderen können ja sowieso nichts? Oder ist es dann doch, was ich eher noch mehr denke, dann der Einfluss des Lobbyismus, der Desinformationskampagnen, der Multimilliardenkonzerne, die ganz bewusst Fehlinformationen streuen, um Zweifel zu säen? Oder ist
Also
es
die
die
beiden sind,
Kombination aus beidem?
ich würde sagen, die beiden sind Zwillingsgeschwister wahrscheinlich irgendwie, ne? Also ich glaube, das kannst du kaum trennen. Und ja, es ist schon auch so, dass auch sagen unsere Bubble selbst natürlich Beiträge da geleistet hat. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also auch die Unterschätzung der Batterietechnik und wie schnell das geht, auch in der E-Mobilität, die ist ja auch in der deutschen Forschung gewesen. Das habe ich coole Gespräche mit den Leuten geführt, die es sich angeschaut haben. Ja, warum haben wir das so unterschätzt? Das heißt, ich glaube, das ist ja gar nicht, also Arroganz ist so ein hartes negatives Wort. Ist auch ein bisschen menschlich, glaube ich, an einigen Stellen,
Oder
dass man das.
Selbstbewusstsein könnte man es auch nennen,
Genau,
um es mal
ja.
positiv zu framen.
Genau. Und natürlich auch, guck mal, eine Volkswirtschaft, die jetzt hier 70 Jahre Wohlstandsgeschichte hinter sich hat, da schwingt schon ganz viel auch mit, wenn das jetzt auf einmal falsch sein soll. Und da sind wir wie beim Christian Stöcker von vorhin. Einige der Geschichten, die auch in unseren Köpfen sind ja auch bewusst so reingeframed worden, dass das andere ja nicht zuverlässig ist und irgendwie Ideologie. Und wir selber haben das aber auch irgendwie so ein bisschen im Blut, ne? Und jetzt soll auf einmal das, was irgendwelche grünen Freaks gesagt haben, richtig gewesen sein die ganze Zeit. Jetzt soll es auf einmal tatsächlich nicht so ganz optimal sein, zweimal im Jahr in Urlaub zu fliegen und so. Du stellst ja ganz viel eigene Lebenswahrheit in Frage, Gewohnheit in Frage. Und da gehen die Menschen in die kognitive Dissonanz. Das hältst du nicht aus. Ne? Sagen, es war ja alles falsch, das Fleisch essen darf ich auch nicht mehr. Und da hält man sehr, sehr lange, glaube ich, sein eigenes Hirn und die eigene Seele in so einem Raum, der mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun hat. Aber ansonsten wird es einfach zu heftig, sich so in Frage zu stellen. Und das geht allen satten Gesellschaften so. Und wir sind eine hochgradig gesättigte Gesellschaft. Und da haben es natürlich neue Gesellschaften, die frisch und aggressiv daherkommen, wie die Chinesen, mit all dem Diktatorischen noch dabei, einfach den Vorteil, die fangen auf dem leeren Blatt Papier an.
Ja, und die haben
Die
auch
haben diesen Ballast.
diese Wissenschaft, also die Wissenschaft ist ja in China extrem hohes Gut und da gibt es ja gar
Ja.
keinen Raum für Desinformationen, siehe Bild-Zeitung, Springer-Presse, die dort diese Kampagnen gefahren haben. Da ist das auch so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an die Zigarettenindustrie. Es war eigentlich gar nicht, oder die Zuckerindustrie ist eigentlich noch ein besseres Beispiel. Es war eigentlich gar nicht das Ziel, die Leute vom Gegenteil zu überzeugen, dass Zucker jetzt irgendwie gesund ist, sondern man wollte eigentlich nur Zweifel sehen. Das reicht ja schon aus. Aus, dass die Menschen im Kopf dann so eine Blockaden haben oder sagen, nee, das wollen wir nicht. Deswegen dieses eine Stichwort nochmal, was du vorhin nur ganz kurz angerissen hast mit Atom. Weil da gibt es gerade diese große Renaissance. In China werden auch tatsächlich knapp 50 Projekte realisiert. Die werden das wahrscheinlich auch durchziehen, haben eine Atombombe und so. Aber jetzt gibt es in Deutschland ganz viele Initiativen. Ich sehe bei LinkedIn richtige Bürgerkonferenzen auf Dörfern, in Städten, wo dafür geworben wird, diese wieder zu reaktivieren. Und das ist die einzige Technologie, die es in den letzten 70 Jahren nicht geschafft hat, günstiger zu werden, sondern immer teurer geworden ist. Und wo mir aber die Leute auch in meine Videos oder bei Robin in die Videos in die Kommentare schreiben, ja, das ist der Weg. Das ist der Weg. Kannst du vielleicht dazu noch mal ganz kurz einen Satz sagen, vielleicht auch in Bezug auf China, weil das ist gar nicht so der Weg. Weltweit nimmt die Atomkraft immer weiter ab und auch in Deutschland vielleicht. Aber vielleicht kannst du da noch mal so ein, zwei Sachen zur Einordnung sagen, was die Kosten sind, das Risiko und warum das eigentlich vielleicht doch nicht machen sollte.
Ja, das ist ja eine der ganz großen Dinge, die einen echt so ein bisschen fassungslos machen. Vorweg vielleicht, ich hab nichts gegen Atomenergie, ne? Also, wenn andere Länder das machen wollen, super. Ich habe gegen eine Sache sehr massiv was, nämlich, dass man mit der Versprechung, wir würden dann irgendwie in 10, 20 Jahren wie von selbst und billig klimaneutrale Energie haben, mit dieser Versprechung im Hier und Jetzt nicht zu handeln. Da habe ich massiv was gegen. Und das ist genau das, was die Atomenergie macht und verspricht. Und das ist total irreal aus meiner Sicht. Auch da komme ich wieder mit Industrielogik her. Du hast schon gesagt, Felix, die Atomkraft ist die einzige Stromerzeugungsform in der Menschheitsgeschichte, die es geschafft hat, immer teurer zu werden. Warum? Weil das Verständnis von Sicherheit und Sicherheitstechnik besser geworden ist. Das plant man alles mit ein. Und die Auflagen sind größer geworden und so weiter. Finde ich erstmal ein ganz gutes Argument, ne? Weil so ein Ding magst du nicht bei dir an der Ecke um die Ohren fliegen haben. So, also es wird eher teurer. Und dann ist die Frage, könnte es nicht dennoch irgendwie, wenn man ja auch da zulässt, dass es Innovation gibt und Verbesserungen, doch trotzdem sagen, das ist ein wichtiges Element. Und da gibt es eine Reihe von Gründen, weswegen das aus meiner Sicht aus rein technoökonomischen Gründen, doofes Wort, aber aus wirtschaftlichen Gründen und energiewirtschaftlichen Gründen nicht funktionieren wird. Das eine ist erst einmal, es ist klar, super teuer. Die letzten Projekte in Europa, da gab es drei Stück überhaupt nur in den 20 Jahren, völlig irrsinnig. Aber auch in den USA, Vogtle ist das letzte Kraftwerk da, die haben ähnlich wenig gebaut wie wir. Da sind allein die Kapitalkosten, also nur die Finanzierung dieses immensen Milliardenbetrages, die Kapitalkosten sind so hoch, dass alleine das über 10 Cent pro Kilowattstunde sind. So, dafür habe ich keinen Brennstoff gekauft, kein Personal eingestellt, keinen Betrieb, keine Wartung, nichts gemacht. Ich habe nur die Milliarden finanziert und das abgestottert sozusagen mit einer sehr, sehr klein gerechneten Rendite. Das ist schon mal viel, viel teurer als alles, was ich mit Erneuerbaren und Speichern hinkriege. Auch jetzt schon nachweisbar in ein paar Jahren. Es kommt aber hinzu, dass ich das ja jetzt nicht habe. Das heißt, ich muss die Dinger irgendwie erstmal planen und bauen. In Europa dauert das locker 15 Jahre, in China unter 10. Klar, es sind da ein bisschen anders drauf. Fände ich jetzt aber auch nicht schön, muss ich sagen, dass einem die Dinger hier vor den Latz geballert werden. So. Jetzt stellen wir uns vor, irgendwer soll jetzt die Entscheidung treffen, juhu, ich nehme da 10 Milliarden in die Hand und dann habe ich in 15 Jahren Strom. Wer nimmt denn das Risiko? Weil niemand weiß, wie die Welt in 15 Jahren aussieht. Das ist so dynamisch, ist halt eine Revolution. Im Buch verwende ich das Beispiel: Würdest du heute eine neue Glotze kaufen, den neuen Super Smart Fernseher mit der tollsten Auflösung, der im Jahr 2035 geliefert wird? Du weißt doch nicht, was er kostet. Du weißt doch nicht, ob du da überhaupt noch fernsiehst oder nicht eigentlich mit AR-Brille oder Implantat arbeitest. Weißt du ja alles gar nicht und sollst jetzt aber die Entscheidung treffen, dann Affengeld für auszugeben. Machst du doch halt einfach nicht. Und so ist bei Atomkraftwerken eben auch. Das macht niemand außer Staaten. Nur die können das überhaupt. Und da machen es vor allem die Staaten, die Atomwaffen brauchen und Atomindustrie deshalb wollen. So, das sind die, die in der Vergangenheit gebaut haben. Das ist immer die lange Vorrede, weswegen das allein schon deshalb, weil es so wahnsinnig teuer ist und so spät kommt, nicht hilft. Und schon gar nicht, ein völliges Schwachsinnsargument wegen der KI. Ne? Ja, die brauchen ja so viel. Und das ist ja Grundlast. Das heißt, die Rechenzentren laufen ja das Jahr durch möglichst, ne, weil es auch teure Sachen sind. Die will man nutzen. Also brauchen wir Atomkraft. Ja, aber wenn ich jetzt sage, diese KI-Industrie, alleine Microsoft, habe ich letztens mit einem gesprochen, die investieren jeden Tag 1 Milliarde Dollar in neue Rechenzentren, eine Menge Kohle. Ich glaube nicht, dass die warten 15 Jahre, bis sie es in Betrieb nehmen, sondern die machen das jetzt. Und wie machen sie es? Mit Erneuerbaren und Batterien und ein bisschen Gaskraft als Backup. Ja, so. Es werden auch erste Rechenzentren zu Solaranlagen gestellt. Also das passiert jetzt. Die geben doch jetzt nicht Milliarden aus, um in 15 Jahren vielleicht auch Strom zu haben. Machen die halt einfach nicht. Sie haben immer dieses Zeitproblem, dieses Kostenproblem. Und in der Zwischenzeit werden ja die Erneuerbaren weiter billiger und wird die Welt sich verändern, kommt total Innovation in Geschäftsmodelle, Flexibilisierung, was da alles passiert. Und wenn dann in 15 Jahren das AKW vom Himmel fällt und auf einmal da ist, dann braucht keine Sau mehr diesen Strom. Und dann, letztes Argument, und höre auf zu quatschen, muss man sich vorstellen, was können AKWs? AKWs können durchlaufen. Dafür sind die da. Die kosten Heidengeld in der Anschaffung, also müsst die ständig laufen und Strom machen, sonst kriegst du das nie refinanziert. Das brauchen wir aber nicht. Wir brauchen für die Dunkelflaute Kraftwerke, die auch mal nur 2 Wochen im Jahr laufen. Die brauchen wir. Die sind wirklich wichtig. So. Das sind aber Kraftwerke, die kosten in der Anschaffung ganz wenig. Und dann ist auch wurscht, wenn der Brennstoff mal teuer ist, Wasserstoff oder sowas. Ne? Aber die laufen wenig. Eine Atomkraft für die Dunkelflaute, das ist ein Widerspruch in sich. Das hieße ja, den ohnehin unfassbar teuren Strom mache ich noch viel unfassbar teurer, weil ich die Dinger nur noch ein paar Wochen im Jahr betreibe. Das ist völliger Irrsinn. Das ist ein Widerspruch in sich. Und das finde ich so krass, dass diese recht einfachen Logiken, die ich natürlich im Buch alles schön beschreibe, dass diese völlig nicht stattfinden. Das ist so fern der Wirklichkeit. Und das macht mich auch echt sprachlos und dann merkt man eben, es hat viel, viel mehr damit zu tun, Beharrung zu organisieren, sich bloß nicht verändern zu müssen, weil klar wäre das toll, wenn wir jetzt billigen Atomstrom hätten, der uns alle Probleme löst. Finde ich auch schick. Haben wir aber nicht.
Ja, also da möchte ich nochmal einen schönen Link auf ein aktuelles Thema führen, weil du immer wieder darstellst, das möchte man nicht und das ist unangenehm und so weiter. Ich unterstelle deutlich mehr, vielleicht liege ich damit auch falsch, das ist jetzt meine Unterstellung, dass da wirtschaftliche Interessen mehr dahinter sind, wieso das Ganze aufgehalten wird. Weil für mich ist es schon, keine Ahnung, also ich gucke mir die neue Wirtschaftsministerin Reiche an und was sie sagt, ja, und ich bin völlig fassungslos, dass sie dann einfach wirklich jetzt hingeht, kurz nach Amtsantritt und dann einfach dreist in die Kamera lügt und sagt, jetzt müssen wir erstmal den Zwang zur Wärmepumpe beenden, ja, den es nie gab und das weiß ich natürlich auch ganz genau. Also da kann ich jetzt wirklich nicht unterstellen, dass da irgendeine Romantik zum Atomkraftwerk ist oder dass da vielleicht Angst vor Erneuerung ist oder sowas. Also Entschuldigung, da geht es ja darum, dass die uns die Politik einfach ganz glasklar dreist ins Gesicht lügt. Das ist ja nachweisbar, das darf man definitiv an der Stelle so sagen. Und also, um es jetzt wohlwollend zu sagen, müsste ich ihr unterstellen, dass sie es einfach nicht besser weiß.
Ja, sie
Aber
weiß
das
das
ist ja
besser. Sie
Unsinn.
weiß das
Natürlich
besser.
weiß
Und da
sie
bin
das
ich voll
besser.
bei dir. Also da geht es jetzt nicht um Romantik oder Hoffen auf irgendwas. Da sind wir ganz beieinander. Ich glaube, das liegt daran, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, dass die Politik auch getrieben aus Gründen von irgendwelchen Interessen, auch der Öl- und Gasindustrie, die Politik sich furchtbar in die Sackgasse selber manövriert hat. Es geht nur noch um Deutungshoheit. Es geht nicht mehr darum, was hilft uns als Land, als Volkswirtschaft, als Standort Deutschland, so, ne?
Sondern was wollen die
Sondern
Wähler
es geht
gerne
darum,
hören?
was muss ich bekämpfen, weil die anderen immer doof sind und ich immer recht habe. Und dann sind das nur noch solche Narrative. Und das ist das eigentliche Desaster. Und ich finde es super spannend, als ich dann ein bisschen recherchiert habe, wie ist denn das genau gelaufen, zum Beispiel in Dänemark? Ne? Das ist ja der Vorreiter, das Vorreiterland für Wärmewende. Die haben in den 70ern damit angefangen, nach einer Energiekrise, Ölkrise, das mit Fossilien, das ist aber ein wackeliges Ding. Lass mal gucken, ob wir es nicht besser hinkriegen, ob wir was schaffen, dass wir unabhängiger werden von diesen externen Störfaktoren, dass da irgendwelche Scheichs oder wer auch immer jetzt Putin mit uns spielt. Und dann haben die einen Energieplan, hieß das damals, aufgesetzt, einen Plan, wie man Wärmeversorgung sehr stark kommunal organisiert und auch mit guten Geschäftschancen für Kommunen so baut, dass sie viel mehr auf lokaler Biomasse, auch auf Wärmepumpen und sowas basieren. Und das Spannende ist, das haben die durchgezogen über Jahrzehnte, über alle Farben von Regierungen hinweg. So. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Wir müssen viel mehr an unserer Kultur arbeiten. Da habe ich sogar zwei Kapitel zu drin, sagen, es braucht ein Kulturupdate. Wir können das nicht so machen, wenn es nur um Deutungshoheit geht. Weil, ist ja logisch, wir bauen hier mal gerade eben die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt um. Mit ihrer gesamten Infrastruktur. Das ist mal nicht ohne. Keiner kann denken, dass das ohne Fehler geht. 20 Jahre Umbauprojekt, mein Gott. Und zwischendurch passiert viel. Da kommt Innovation, da kommen Neuwahlen, da kommt alles Mögliche. Und solange wir nur in dem Modus leben, dass wir sagen, naja, mein Hauptziel politisch ist, den anderen doof aussehen zu lassen, dann traut sich niemand mehr irgendwas, weil überall Fehler drohen. Und dann bist du nur noch an der Selbstbestätigung deines eigenen Bullshits, den du rausgehauen hast. Und das ist echt fatal. Und genau das macht die Reiche gerade, wenn du mich fragst. Genau das. Und
Ja,
das
vor allem
ist
hätte ich gedacht,
ein Desaster.
sie setzt jetzt einen neuen Ton, weißt du, man setzt ein neues Level, aber sie hat ja gleich klar gemacht, wo es leider hingeht, was sehr traurig ist. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren. Ich habe auch gestern das mit meiner Mutter am Küchentisch lange darüber diskutiert, wieso das in China, sage ich mal, da so besser funktioniert bei solchen großen Projekten im Gegensatz zu uns. Du hast das ja gerade sehr gut dargestellt, ne? Weil es muss ja auch aufgrund von 4 Jahres-Wahlzyklen sehr kurzfristig gedacht werden. Das ist ja gerade dazu verdammt, ja, die Politik, muss man ja auch dazu sagen. Da habe ich vorgeschlagen, na, man müsste ja für große Infrastrukturprojekte so einen eigenen Infrastrukturrat kreieren, der neben der Politik existiert aus Experten, die praktisch da Richtlinien vorgeben. Man darf das nicht der Tagespolitik überlassen, die großen infrastrukturellen Entscheidungen, die Generationen betreffen. Also Stichwort Bahn, Ausbau, Verkehr, Energie, Infrastruktur, Rente, weißt du, solche, dass man sagt, so große Systeme, die dürfen nicht von der Tagespolitik. Aber gut, wir sind jetzt hier nicht im Wunschkonzert, das ist jetzt mal nur so ein kleiner Einwurf, was die Politik angeht. Wir strukturieren die jetzt nicht einfach um. Deswegen, um jetzt einfach mal voranzugehen, du beschreibst es ja auch, und da glaube ich, sind wir jetzt alle beisammen, sage ich mal, dass wir sagen, wir machen das einfach selber jetzt. Wir setzen es selber um, soweit es natürlich geht. Ja, wir treiben das einfach selber voran. Wir warten nicht, bis von oben so der Messias kommt und sagt: So, jetzt dürft ihr, guckt mal, ich habe alles in die Wege geleitet, sondern wir machen es selber. Ja, also, wie gehen wir jetzt am besten vor? Was ist der beste Weg jetzt?
Der beste Weg ist, glaube ich, genau in die Richtung, was du sagst. Die Wirklichkeit ist mächtiger als jede Politik. Am Ende werden die eingeholt davon. Auch diese Bundesregierung wird lernen, dass es kein defossilisiertes Gas in Gasnetzen geben wird, weil viel zu teuer. Also das kriegen die schon noch irgendwann auf die Kette. Nur sie können es halt verzögern und behindern. Das ist nervig. Also können wir und müssen wir, glaube ich, sogar, mit wir meine ich die Elemente der Zivilgesellschaft, der Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier geile neue Geschäfte aufbauen wollen oder vorantreiben wollen, müssen wir gemeinsam es schaffen, dass wir der Wirklichkeit noch mehr auf die Sprünge helfen und sagen, wir schaffen hier einfach Fakten, wir machen Geschäftsmodelle und wir machen das voran. Und jetzt sind ja nicht alle, die hier diesen Podcast hören, irgendwie selber unternehmerisch im Energiesegment tätig, denke ich mal. Aber jede und jeder kann trotzdem total viel machen. Und da liebe ich ja so sehr dieses Beispiel Balkonsolar, ne, weil das ist wirklich was zum Mitmachen. Schraube ich mir einfach fest, los geht's. Ne? Also unheimlich einfach, zeigt auch, wie einfach Stromerzeugung eigentlich geht mit dieser coolen Technik. Hilft jetzt aber nur noch begrenzt, weil wir haben eh schon zu viel Solarstrom mittags, muss man ganz ehrlich sagen, da haben wir ein Riesenproblem. Und dann sage ich mal, das nächste muss jetzt der Besenkammerspeicher sein, irgendwie sowas. Ich stelle mir halt einfach eine Batterie hin. Jetzt hole ich mir ein dummiges Smart Meter. Ich, keine Ahnung, ich jage meinen Netzbetreiber, bis ich es habe, oder gehe zu Anbietern, die das wettbewerblich tun. Und dann stelle ich mir halt so ein Ding hin und mache damit auch meine eigene Energiewende. Und das ist total cool, das Gefühl zu haben, ey, stimmt, ich habe es ja in der Hand und ich kann damit ein bisschen Geld sparen. Das ist mit Batterien noch nicht der Supercase, aber jetzt fängt es gerade an, sich zu rechnen. Ich kann damit Geld sparen, ich habe so ein Autonomiegefühl und so. Das macht total Bock. Und dann haben wir auch die private Energiewende da, wo sie hingehört, nämlich beim Bock. Ne? Wer kauft sich denn das Auto, weil das irgendwie so unfassbar wirtschaftlich ist, 23 Stunden am Tag das Ding auf der Straße stehen zu haben. Niemand. Die meisten kaufen, weil es Bock macht oder weil sie die Marke schön finden oder keine Ahnung, das Fahrkomfort ist mittlerweile auch nicht mehr entscheidend, sondern das Entertainment-System. So. Und da müssen wir hin, und das ist, glaube ich, der große Aufruf. Alle zusammen, lass uns die Dinge machen, die echt Bock machen. Und dann schaffen wir eine Wirklichkeit, die noch schneller sozusagen auch die Regierung einholt, als sie sonst sowieso eingeholt würde.
Finde ich eine gute Idee.
Ja, super. Das ist ja auch jeder Euro, den der Private investiert, die Wertschöpfung bleibt vor Ort. Das ist ja immer so mein Credo. China macht das ja auch nicht so aus Spaß an der Freude, ne? Die haben ja industriepolitisch damit die günstigsten Industriestrompreise, die sie langfristig generieren können. Das hat ja auch ganz klare wirtschaftliche Interessen, und sie werden komplett geopolitisch unabhängig von dem. Jetzt hat Xi Jinping sich am 23.04. hingesetzt und hat das erste Mal gesagt, 2065 sind wir komplett klimaneutral, wenn die Pläne so weitergehen in China. Und ich reite so ein bisschen auf China rum, weil eigentlich müssten bei uns hier alle Alarmglocken angehen. Wenn das so weitergeht, ist
Total.
China 2045, vielleicht sogar schon einen Ticken früher, in allen Sektoren, hat er gesagt, CO2-neutral. Er hat zwar 2065 gesagt, aber 2045 wird wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, weil sie ihre Pläne normalerweise übererfüllen. Diese Dramatik wird da in seinen Worten extrem deutlich, was Europa oder was Deutschland, die Politik hier eigentlich machen muss, weil dieser Riese, der da kommt, nicht nur einen Affenzahn hat und, wie du gesagt hast, auf der Bahn uns links überholt, sondern der auch noch unglaublich groß ist und wir ja da im Verhältnis eigentlich so der kleine Flitzer am Flügelrand sind beim Fußballspiel, und der hat eigentlich 8 Spieler auf dem Feld und wir nur einen. Das heißt, wir müssen uns doppelt anstrengen, um da irgendwie noch mitrennen zu können. Kann man das vielleicht auch so sagen, dass die Politik das auch mal verstehen muss, dass wie dramatisch eigentlich diese Umwälzung gerade ist, die dort auf uns zurollt? Bei den Automobilen sehen wir es, aber eigentlich in allen Bereichen, von Wärmepumpe bis hin zu dem Strom,
Wie
wo wir
du
wieder beim
sagst, das
Buch
müssen
sind.
wir irgendwie noch viel lauter rüberbringen. Also Europa ist im Tiefschlaf. Europa befindet sich im Tiefschlaf, was das angeht. Total. Wir haben ein, zwei zaghafte Versuche gemacht, mit Northvolt beispielsweise, ist aber leider auch vermanaged worden. Haben wir nicht geschafft, einen Batteriehersteller in europäischen jetzt erstmal zu etablieren. Bei Solarmodulen ist das Thema wahrscheinlich ziemlich durch. Sehr schwer gegen die Skalenvorteile der Chinesen anzukommen. Wir müssen höllisch aufpassen bei Batterien, dass uns das nicht auch passiert. Wir müssen da aufwachen. Voll, voll, was du sagst. Jetzt mit meinem Buch ist es ein bescheidener Beitrag, ein bisschen zu erklären, warum wir aufwachen müssen. Also noch nicht nur das so sagen, zu postulieren, es ist so, sondern auch hinter die Kulissen zu gucken, warum das so ist. Es ist sehr, sehr schade, dass wir die Stimmen, die auch in den letzten Regierungen ja gut waren in der Analyse, die gesagt haben, so ist es, dass die ziemlich weggemobbt worden sind. Und das fehlt mir. Was, glaube ich, entscheidend wichtig wäre, und das ist enttäuschend, es müsste viel mehr auch die deutsche Industrie aufstehen und sagen, ey Leute, das ist jetzt unsere Zukunft. Als das GEG so in die Grütze gekloppt wurde, als so viel Kampagne gemacht wurde, ja, wo waren denn da die Hersteller, selbst auch die Verbände, ne, die energiewirtschaftlichen Verbände, die wissen ja, auch der BDEW weiß ja, ohne Wärmewende kannst du keine Energiewende insgesamt machen. Das ist organisch, das ist verbunden. Du kannst nicht sagen, ja, mach mal Stromwende, die Wärme lassen wir weg, weil dann fehlt die Nachfrage der Wärmeseite, es fehlt die Flexibilität der Wärmeseite. Das kannst du nicht machen. Aber wo waren die denn? Die waren alle recht still. Und ja, das finde ich sehr enttäuschend. Ich glaube, das brauchen wir jetzt, dass auch die Firmen aufstehen und sagen, es ist hier unsere Zukunft. Und ja, ganz nett, wenn wir unser altes Geschäftsmodell noch 5 Jahre auscashen können, freue ich mich. Aber das kann es doch nicht sein, dann bin ich in 5 Jahren platt. Lass uns lieber jetzt das Geld nehmen und investieren. Das ist so das, wo ich ein bisschen Hoffnung habe, dass das gehört würde von der Politik, weil wenn jetzt Leute zu sehr wieder aus dieser Umweltbubble kommend oder da reingedrängt sozusagen, das sagen, den glaubt man ja nicht mehr. Das ist
Also
das eigentliche
du
Problem, was
meinst
wir
dann
diese
auch diese
Lagerbildung haben.
Wärmepumpenhersteller, Viessmann, Buderus, Bosch, die ganzen Firmen, die eigentlich
Die
auch ein
müssen
bisschen Gas machen und
richtig
so,
Bambule
aber die
machen, ja.
einfach vollkommen leise waren, als es um diese ganzen Themen ging. Ja, so eine Art fehlende Marketingkampagne zugunsten dieser neuen Technologien. Ne? Da
Ja,
haben sie sich
genau.
eigentlich, also meine ich auch, komplett die Butter vom Brot nehmen lassen, was so wirklich
Genau.
schade ist. Deswegen auch
Ja,
der
und vor allem,
Podcast hier.
Ja, wir haben ja nicht nur, ja, und nicht nur die Leute aus der Industrie und die Verbände und sonst was alles, sondern einfach auch allgemein der Mittelstand und die Industrie. Also
Ja.
Entschuldigung, aber also ich unterstelle der Mehrheit der deutschen Unternehmer, egal aus welchen Bereichen, ja, dass sie das sehr gut verstehen, dass wir die erneuerbaren Energien brauchen, um langfristig konkurrenzfähig zu sein, auch was die Energie angeht, weil die Energie treibt halt nun mal alles an. Also ich finde, das ist eigentlich was, was sich durch die breite Gesellschaft ziehen muss. Das muss einfach eingefordert werden. Wir müssen denen einfach jetzt mal auf den Tisch hauen und sagen, Leute, wir brauchen das, wir wollen das, wir müssen das machen. Weil ich unterstelle den meisten Menschen, dass sie das sehr wohl verstehen und genau wissen, dass wir das machen müssen.
Ja.
Aber man muss dann halt auch mal aufstehen und einfach auch mal den Mund aufmachen und nicht
Genau,
einfach
das
nur
ist
still da
wichtig.
sitzen und
Ja, und es
nee,
ist wichtig, dass das
machen,
auch die
aufstehen.
Unternehmen machen und auch die Energiewirtschaft, weil ich bin ja bei dir. Viele verstehen das wahrscheinlich, dass wir langfristig das brauchen. Aber gleichzeitig ist es so, dass so ein Narrativ wie Energiewende macht den Strom teuer, ey, das ist erschreckend durchgesetzt. Das ist krass.
Ja.
Und auch von Mittelstandsvereinigungen, hier Familienunternehmer und sowas oder IZW, da gibt es echt eine Reihe von Köppen, die das erzählen und denen gehört,
Das
zugehört
stimmt.
wird. Und wenn du heute in eine Talkshow gehst, kannst du das sagen, ohne dass es hinterfragt wird, obwohl es Bullshit ist. Warum ist der Strom teurer geworden in den letzten 5 Jahren, also gerade mit der Energiekrise? Naja, weil wir vorher über Jahrzehnte industriepolitisch auf billiges Gas gesetzt haben. Und das ist jetzt weg. Und wenn man Strommarkt versteht, erkläre ich natürlich auch in dem Buch, dann macht halt der hohe Gaspreis einen teuren Strompreis. Der ist es. Die Erneuerbaren senken den Strompreis im Großhandel. Jetzt muss man auch wieder ehrlicherweise sagen, na ja, aber die Strukturkosten, Netz und so weiter, das wird natürlich teurer durch Energiewende, in Klammern, aber nicht nur durch Erneuerbare, weil die E-Autos kommen eh, die Wärmepumpen auch irgendwann. Das heißt, den Anteil von Netzausbau hast du sowieso. Und wir könnten es halt auch einen Tick effizienter machen. Wir haben 860 Netzbetreiber mit eigenen Systemen, mit eigenen Entscheidungswegen, mit Gedöns. Es kostet ein Heidengeld. Wir organisieren es einfach nicht gut. Das heißt, ja, Strom als Endprodukt sozusagen, inklusive der ganzen Netzthematik, wird nicht spottbillig werden, aber es wird auch nicht, muss nicht teurer werden, als es heute ist. Und erst recht wird es viel, viel teurer, wenn wir es anders machen. Trotzdem ist das Narrativ der Erneuerbaren, machen Energie teuer. Und das ist gefährlich und das ist bewusst geschaffen worden. Und auch da erwarte ich schon, dass viel mehr Leute, auch die Firmen, die das verstehen, laut dagegen halten. Das findet viel zu wenig statt. Und da ist die Medienlandschaft, finde ich, häufig so ein bisschen im journalistischen Versagen drin gewesen in den letzten Jahren. Du kannst den letzten Bullshit behaupten und egal ob im Interview, in irgendeinem Streitgespräch, es wird nicht hart nachgefasst und wirklich zur Rede gestellt, obwohl das Bullshit ist.
Da möchte ich an der Stelle, ich habe es zwar noch nicht gelesen, aber trotzdem noch mal hinweisen, das sind heute viele Buchtipps, aber die Journalistinnen Dr. Susanne Götze und Annika Jöres zeigen wohl in ihrem neuen Buch Die Milliardenlobby schonungslos auf, wie eng Politik, fossile Konzerne und rechte Denkfabriken international miteinander verflochten sind. Also Energieversorgung ist ein Machtkampf, ist da das Stichwort, habe ich nur vorhin noch gesehen. Ich habe es, wie gesagt, selber noch nicht gelesen, aber das könnte auch mal interessant sein, sich
Ja, auf jeden Fall.
das
Die haben ja auch mit der
reinzupfeifen.
Klimaschmutzlobby schon vorher mal in die ähnliche Kerbe recherchiert und das extrem profund aufbereitet. Ich glaube, es ist beides wichtig, genau diese sehr, sehr kritische und reale Sicht auf, welche Macht- und Geldstrukturen wirken da eigentlich zu haben. Und gleichzeitig, das ist jetzt ja eher, sehe ich als meinen Job, aber auch den anderen, viel mehr in Positiverzählungen reinzukommen. Ne? Also sagen, hey, ja, es ist blöd, was die anderen machen und doof und gefährlich und verbrecherisch, alles richtig. Aber auch da lassen wir uns die Brote vom Butter nehmen. Dann gucken wir, ey, welche Chancen haben wir denn da eigentlich? Und wie viel Spaß kann das denn machen? Und lass uns viel mehr darüber reden, wie bunt und schön die Zukunft sein kann, als das, wie blöd die anderen sind.
Da kann ich doch, sorry Felix, wenn ich jetzt hier gerade kurz übernehme, aber da kann ich doch direkt mal positiv vorandreschen. Ich habe nämlich zwei richtig positive, schöne Momente gehabt und ich dachte, das ist doch jetzt einfach mal, dann haue ich die jetzt einfach mal raus. Der erste war, ich habe hier das Glück, in einem Einfamilienhaus in Miete zu wohnen, habe eine eigene Wallbox sozusagen und habe einen dynamischen Stromtarif mit intelligentem Messsystem und dem ganzen Kladderadatsch. Und tatsächlich vor wenigen Wochen an einem Sonntag habe ich 3 Stunden lang trotz aller Netzentgelte Sprit und Steuern eingerechnet, bei minus 7 Cent mein Elektroauto drei Stunden lang geladen. Schön. Ich glaube, das waren zwei Stunden lang minus 5 Cent und eine Stunde minus 7 Cent. Also drei Stunden lang, 33 Kilowattstunden, ungefähr 30 Kilowattstunden habe ich reinbekommen. Habe ich Geld dafür bekommen, dass ich mein Elektroauto aufgeladen habe. Möchte ich nur an der Stelle mal sagen, das war ein Moment wirklich, das wird mich, glaube ich, noch über Jahre begleiten. Das ist einfach unglaublich. Das kann man ja keinem erklären. Ja. Ich erkläre jetzt nicht das ganze System mit dynamischen Stromtarifen, aber das ist einfach, kann ich nur jedem sagen, das ist absolut genial. Und der zweite Moment war tatsächlich gestern. Ich habe nämlich so ein neues Balkonkraftwerk von einem Hersteller. Ich sage jetzt hier keine Namen, weil wir lassen das heute werbefrei. Und da gibt es ja viele tolle. Und da habe ich so einen jetzt, der auch sich automatisch auflädt, der Speicher, wenn der Stromtarif günstig ist, und der sich entlädt, wenn der Stromtarif teuer war. Das war jetzt nicht weltbewegend, aber der hat gestern Mittag mit 22 Cent die Kilowattstunde inklusive aller Steuernetzentgelte, man muss das immer dazu sagen, geladen, und abends waren 36 Cent und hat er sich entladen. Und ich stand hier tatsächlich in meiner App, ja, und habe dann geguckt, das war das erste Mal, und ich sehe so, oh cool, der hat dann so KI drin, die automatisch bei günstigen Tarifen einkauft und bei teuren, und das hat wirklich funktioniert zum ersten Mal. Zum ersten Mal habe ich das live erlebt, wie das ist. Du machst nichts, stellst den Speicher dahin, der lädt sich günstig. In den teuren Zeiten nutze ich den Strom aus dem Speicher. Das waren zwei Momente für mich in den letzten Wochen, die möchte ich euch gerne mit auf den Weg geben. Die waren einfach geil. Und das ist genau das, glaube ich, was du aktivieren willst. Es macht einfach Spaß. Ich denke schon, wie kann ich das jetzt erweitern? Noch ein Speicher, wie kann ich hier noch was optimieren? Da müssen wir alle rein. Ja? Also genau in diesen Spaß, in das sich mit der Technologie auseinanderzusetzen, weil die ist inzwischen wirklich auf einem super Preis-Leistungs-Verhältnis und hat super viele spannende Funktionen mit Notstromfunktionen und was weiß ich nicht noch was alles. Ja. Also da möchte ich gerne meine Begeisterung kurz einmal hier in den Podcast hinein.
Sehr schön. Und da kann ich noch einen draufsetzen, weil das ist, genau darum geht es, diesen Spaß halt zu jetzt, heute ist es ja so, ne, wir sind alle gewohnt, ich schon länger nicht mehr, weil ich elektrisch fahre, aber normale Menschen sind gewohnt, dann muss man halt zum Tanken an die Tanke, und ich weiß auch noch, da stimmt, das ist irgendwie so ein Spaß, ist das ja eigentlich nicht, ne, so. Und
außer das Snickers, dass man noch für 1 Euro
Snickers, ja, genau,
mit einem 2 Stück für 1 Euro.
Genau. Und die Alternative jetzt ist, die meisten Ladevorgänge und auch Tankvorgänge sind ja nicht auf der Fernreise, Autobahn, irgendwie zu Hause oder beim Arbeitgeber kannst du es machen. Und es ist heute längst möglich, technisch, wirtschaftlich und so weiter, dass du dein Auto, wenn du es ansteckst, so nutzen kannst, dass es am Stromhandel Geld verdient. Das heißt, die Batterie wird im Stromhandel genutzt. So. Ne, weil die Batterie des Autos, die würde 1,5 Millionen Kilometer und mehr schaffen. Von der Alterung her. Ne? Die geht nicht schnell kaputt. So. Kein Mensch fährt so viel. Also kannst du diese ganze Kapazität nutzen, um im Stromhandel Geschäfte zu machen. Das ist jetzt in Deutschland dummerweise ein bisschen schlecht reguliert mal wieder. Vehicle to Grid nennt sich das. Also das Auto wirklich ans Netz anschließen, um damit Handel zu betreiben. In Frankreich gibt es da die ersten Geschäftsmodelle, die es auch zulassen. Renault hat das gemacht, das Fahrzeug kommt jetzt auch auf den deutschen Markt.
Übrigens, der Renault R5, der ist mal richtig schön.
Du wolltest keine Werbung machen, Robin, hast du gesagt. Du wolltest keine Werbung.
Ja, okay, es gibt auch tolle andere Fahrzeughersteller, ja, genau. Aber das ist ein interessanter.
Genau. So. Und in Frankreich ist es eben so, dass wenn du dein Auto angesteckt lässt, klar, muss natürlich am Stecker sein, das kann nicht jeder, dafür brauchst du zu Hause eine Wallbox oder beim Arbeitgeber zum Beispiel eine Wallbox oder in der Tiefgarage, wie auch immer. Aber wenn du es machst, dann kannst du im Schnitt im Jahr 10.000 Kilometer umsonst fahren. Weil die Batterie so viel Geld verdient am Stromhandel, das macht natürlich einen Dienstleister, du hast damit nichts zu tun, du steckst nur ein. Und der Dienstleister, der das halt macht für dich, verdient so viel Geld, der sagt, ja, und dafür lädst du umsonst. Ne? Weil aus der Marge wird der Strom bezahlt. Dann kannst du 10.000 Kilometer umsonst fahren im Jahr. Ey, wie geil ist das denn?
Und jetzt, das reicht doch den meisten.
Denk mal 10 Jahre voraus, das ist dann Normalität. Das wird Normalität sein, ist ja gar keine Frage. Wie wir uns alle an die Köpfe fassen, sagen, boah, damals, aber das war ja eine Diskussion, weißt du noch? Da haben die gesagt, ja, nee, aber das ist ja mit der Reichweite und der Jugendliche, das ist totaler Unsinn. Ne? Niemand wird das vermissen, das Tanken an stinkigen Tankstellen. Ne? Aber diese Veränderung müssen wir einfach erzählen und klar machen, wie geil das werden kann. Und dann müssen die Leute es aber auch die müssen es erfahren können. So, wir müssen es halt mal machen.
Ja, 715 ja. Euro waren es, glaube ich. Haben wir mit Markus Elsässer von der Intersolar über bidirektionales Laden ein Video gemacht, und der hatte gerade so eine Studie vorgestellt mit 715 Euro pro Jahr. Das umgerechnet in Kilowattstunden Ist ja auch ein bisschen was,
Geld.
was man so
Das ist
sparen kann.
Geld.
Nur leider ist die Regulatorik noch nicht so weit wie in Belgien, Polen, Frankreich. Wir sind hier wohl noch auf dem letzten Ast. Aber danke, Tim. Wer dich näher kennenlernen will, man kann dich als Speaker buchen, man kann aber auch dein Buch einfach lesen und dich dann vielleicht zu sich einladen, wenn man das möchte. Wir danken dir ganz herzlich für deine Expertise und dass du uns mal hier die Energiewende oder beziehungsweise die Energierevolution vorgestellt hast und dass sie eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist. Man kann sie im Grunde nur noch verzögern und der das macht, eigentlich am Ende wahrscheinlich der Verlierer sein wird, wenn man es mal ganz knallhart auf den Punkt bringt. Deswegen lasst uns alle diese positiven Geschichten erzählen. Schreibt eure positiven Geschichten gerne in die Kommentare und schreibt uns auch, wie ihr das Buch fandet vom Tim und ob es in der zweiten oder dritten Auflage dann noch irgendwie andere Sachen geben muss, die in dieses Buch reinkommen. Es ist unfassbar spannend. Ich habe es verschlungen. Vor allem dieses Thema mit Atomkraft, warum das so irrsinnig ist, fand ich einfach nur genial. Die Grafiken, folgt ihm auch gerne bei LinkedIn, sind einfach eine Wonne, sich das durchzulesen. Und auch die Kommentare, die du dazu schreibst. Also danke an dich und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal alle zusammen. Ciao, ciao und tschüss und gerne ein Abo dalassen bei
Euch.
uns, bei Tim, bei Robin, bei mir, bei Felix, egal. Wir freuen uns drauf. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
Danke. Ciao,
Danke,
ciao,
tschüss.
tschüss.